Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Einen Tag vor der ersten Sitzung des neu gewählten Bundestages haben die Fraktionen ihre Vorbereitungen abgeschlossen. Sie bestimmten ihre Kandidaten für das Präsidium. Im Plenarsaal mussten zusätzliche Stühle installiert werden, weil die Zahl der Abgeordneten trotz einer Wahlrechtsreform weiter gestiegen ist. Zu den Unterschieden zwischen dem neuen und dem bisherigen Bundestag hier einige Zahlen.
Der neue Bundestag ist noch einmal größer geworden. Die Zahl der Abgeordneten steigt auf 736. Jünger ist das Parlament. Während es 2017 nur 12 Abgeordnete unter 30 Jahren gab, so sind es diesmal 50. Das Durchschnittsalter liegt jetzt bei 47,3 Jahren. Mehr Frauen haben es in den Bundestag geschafft. Ihre Zahl stieg von 218 auf 256. Damit sind 35% der Abgeordneten weiblich. Am höchsten ist der Frauenanteil mit 59% bei den Grünen, am niedrigsten mit 13% bei der AfD. Was die Berufe der Abgeordneten angeht, hat sich nicht viel verändert. 72% der Mandatsträgerinnen und Mandatsträger sind entweder Rechtsanwälte, Steuerberater oder kommen aus dem Rechnungs- und Finanzwesen. Die zweitgrößte Berufsgruppe sind Abgeordnete aus dem Bereich Geisteswissenschaften, Medien, Werbung und Kultur. Sie machen 9% aus. 8% kommen aus Gesundheits- und Sozialberufen oder sind Erziehende oder Lehrkräfte. Handwerker, Landwirte oder Kaufleute sind mit etwa 3% kaum vertreten.
Noch sind die Sitze im Plenarsaal leer. Morgen werden hier so viele Abgeordnete wie noch nie Platz nehmen. Und es wird auch um die Wahl des neuen Parlamentspräsidiums gehen. Die voraussichtlich neue Bundestagspräsidentin heißt Bärbel Baas. Vorgeschlagen von der SPD. Sie wäre dann die Nachfolgerin des bisherigen Parlamentspräsidenten Wolfgang Schäuble von der CDU. Die Union muss sich jetzt mit der Rolle der Opposition arrangieren.
Wir werden das jetzt nicht in irgendeiner Art und Weise so machen, dass wir aus Prinzip alles falsch finden, was die neue Regierung da machen wird. Aber wir sind Opposition und wir werden den Finger in die Wunde legen.
Erst heute Nachmittag konnte sich die Union auf Yvonne Marquas als Kandidatin für den Posten der Vizepräsidentin einigen. Die FDP will an ihrem Mann für den Vizeposten im Präsidium festhalten.
Das ist der einzige Kandidat, der mir bekannt ist und der auch vollste Rückendeckung von jeder und jedem, die ich kenne, hat. Wolfgang Kubicki sein wird. Wolfgang Kubicki hat das Amt eines Vizepräsidenten bereits 4 Jahre ausgeübt.
Die Linke als nun kleinste Fraktion hat heute erst ihre Vorsitzenden Dietmar Bartsch und Amira Mohamed Ali bestätigt. Zuvor hatte es heftige Diskussionen gegeben, wer die Konsequenzen für das schlechte linke Wahlergebnis ziehen sollte.
Ich finde, das ist heute deutlich geworden, dass die große Mehrheit der Fraktion diesen Weg mit uns weitergehen möchte und auch die Bereitschaft mitbringt, dass wir jetzt alle uns, ich sag mal, ein Stück weit individuell zurücknehmen, um am gemeinsamen weiterzuarbeiten.
Mit Konflikten bei der Wahl des Bundestagsvizepräsidenten rechnet die AfD. Sie fordert ihren Vizeposten für Michael Kaufmann aus Thüringen.
Wir sind sehr hoffnungsvoll, dass die anderen Konkurrenzfraktionen zur demokratischen Teilhabe und zum Pluralismus zurückkehren und uns den zustehenden Bundestagsvizepräsidenten auch gewähren.
Die Wahrscheinlichkeit, dass der AfD-Kandidat morgen gewählt wird, gilt als sehr gering. Im letzten Bundestag waren alle 6 AfD-Kandidaten bei der Wahl zum Vizepräsidenten gescheitert.
SPD und Grüne sehen derzeit kaum Chancen für eine steuerliche Entlastung kleiner und mittlerer Einkommen. In der Sendung Anne Will sagte SPD-Kanzlerkandidat Scholz, ohne Steuererhöhungen fehlten dafür die Möglichkeiten. Die FDP lehne höhere Abgaben etwa für Gutverdiener jedoch ab. Ähnlich äußerte sich der grünen Politiker Habeck.
Zu groß und zu teuer findet der Bund der Steuerzahler das neue Parlament und prangert mit seiner Lichtinstallation die Kosten für die Bürger an. Entlastung für Geringverdiener wird es unter einer möglichen Ampelregierung wohl nicht geben, so Olaf Scholz, ohne eine Steuererhöhung für Besserverdienende. Die hatte die FDP bei der Sondierung aber abgelehnt. FDP-Chef Lindner sieht niedrigere Energiekosten als Lösung.
Die Abschaffung der EEG-Umlage auf dem Strompreis ist ja eine Entlastung für die breite Mitte der Gesellschaft. Die FDP ist immer ansprechbar, darüber hinaus Entlastung zu organisieren, wenn es innerhalb des Haushalts gelingt und wir nicht an anderen Stellen die Steuerlast erhöhen müssen.
Gleichzeitig will eine mögliche Ampelkoalition rund 50 Milliarden pro Jahr in Klimaschutz und Digitalisierung investieren. Die genaue Finanzierung noch offen. Die Grünen wollen Geringverdiener nicht aus den Augen verlieren.
Deswegen hat die Ampelkonstellation, die ist ja noch keine Koalition, aber die Ampelkonstellation in ihrem Sondierungspapier zum Beispiel so etwas beschlossen wie 12 Euro Mindestlohn. Da geht es um die kleinen Einkommen und darum, dass die besser ausgestattet werden sollen und besser ausgestattet werden müssen.
Der Linkspartei reicht das aber nicht.
Zentral in dieser Frage ist eine große Steuerreform und wer nicht den Mut hat, die großen Vermögen und Einkommen zu belasten, der bricht seine Wahlversprechen.
Steuerliche Entlastung haben alle drei Parteien im Wahlkampf versprochen. Nach einer großen Steuerreform sieht es aber derzeit nicht aus. Jetzt müssen alle drei Koalitionspartner Alternativen finden, um ihr Wort zu halten.
CDU-Chef Laschet hat heute sein Amt als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen niedergelegt. Landtagspräsident Cooper überreichte ihm am Morgen die Entlassungsurkunde. Laschet hatte seinen Rückzug von der Spitze der Landespolitik schon vor der Bundestagswahl angekündigt, auch für den Fall, dass er nicht Bundeskanzler wird. Er wird nun als Abgeordneter nach Berlin wechseln. Zum neuen NRW-Regierungschef soll übermorgen der bisherige Verkehrsminister Wüst gewählt werden. Der türkische Präsident Erdogan ist von der angekündigten Ausweisung westlicher Botschafter abgerückt. Er reagierte damit auf Erklärungen mehrerer Botschaften, man werde sich an diplomatische Konventionen halten und sich nicht in die Angelegenheiten des Gastlandes einmischen. Am Wochenende hatte Erdogan die 10 Diplomaten, unter ihnen auch der deutsche Vertreter, zu unerwünschten Personen erklärt, weil sie die Freilassung des inhaftierten Aktivisten Kavala gefordert hatten.
Die diplomatische Eskalation, sie scheint nun doch nicht einzutreten. Erdogan spricht am Abend nach einer mehrstündigen Kabinettssitzung und scheint von einer Ausweisung abzusehen. Wir wollten immer nur das Recht, die Ehre und die Interessen unseres Landes beschützen. Heute haben dieselben Botschaften eine erneute Erklärung abgegeben, in der sie von der Verleumdung gegen unser Land und unsere Justiz zurücktreten. Vor 7 Tagen noch hatten die Botschafter die Freilassung des seit 4 Jahren ohne Urteil inhaftierten Kulturmäzens Osman Kavala gefordert. Heute nun rudern sie zurück. Die US-Botschaft twittert, man halte sich an Artikel 41 der Wiener Konvention und mische sich nicht in interne Angelegenheiten des Gastgeberlandes ein. Die übrigen Botschaften, darunter Deutschland, ziehen nach. Die drohende Ausweisung der Botschafter, ein Ablenkungsmanöver Erdogans von der wirtschaftlichen Lage und schlechten Umfragewerten, so der Vorwurf der Opposition. Bei der Bevölkerung kommt das nicht gut an. Es ist natürlich besser, wenn er die Botschafter nicht wegschickt. Ansonsten würde unsere Wirtschaft ein noch größeres Problem bekommen. Wir dürfen nicht vergessen, dass ein Großteil unserer Exporte mit diesen Ländern gemacht wird. Heute Morgen fiel die türkische Lira auf ein neues Rekordtief. Bis zum Abend erholte sie sich etwas. Erdogan sieht sich offenbar als Gewinner, doch das nützt ihm nur bedingt. Denn viele Teile der türkischen Bevölkerung sehen eine Eskalation mit dem Ausland mittlerweile kritisch. Wem das diplomatische Tauziehen sicher gar nichts genützt hat, ist Osman Kavala. Er sitzt weiterhin in Haft.
Im Sudan hat das Militär geputscht. Es ist der 2. Umsturzversuch in dem ostafrikanischen Land innerhalb weniger Wochen. Der höchste General erklärte die Übergangsregierung von Premier Hamdok für abgesetzt. Hamdok steht offenbar unter Hausarrest. Der Sudan ist geprägt von regionalen Konflikten, zum Beispiel in Darfur. 2019 putschte das Militär gegen Langzeitmachthaber al-Bashir. Seitdem regierte ein souveräner Rat aus Militär und zivilen Vertretern. 2020 brachte ein Friedensabkommen mehr Macht für die Provinzen.
Tausende strömen auf die Straßen von Khartoum. Es ist ein Aufstand gegen den Putsch und die Auflösung der Regierung. Wut greift um sich. Was das Militär hier macht, ist ein großer Betrug an allen Bürgern. Sicherheitskräfte greifen brutal durch. Es wird scharf geschossen, Tote und Verletzte. Die Armeeführung versucht, die Lage zu beruhigen, kündigt an, 2023 Wahlen abzuhalten. Bis zu den anstehenden Wahlen wird eine Übergangsregierung aus unabhängigen Experten das Land führen. Rückblick, Jubel nach wochenlangen Protesten. Im April 2019 trat Langzeitherrscher Bashir ab. Das Militär übernahm die Macht. Sicherheitskräfte räumten ein Protestcamp. Fast 120 Demonstranten starben. Wenig später einigten sich Militär und zivile Gruppen auf eine gemeinsame Übergangsregierung. Abdullah Hamdok wurde Ministerpräsident. Doch die Wirtschaft kommt bis heute nicht auf die Beine. Die Preise steigen.
Ich glaube, das Militär hatte vor allem Angst, dass sie die Kontrolle über die Wirtschaft verlieren und dass sie zur Rechenschaft gezogen werden könnten vor Gerichten für ihre Menschenrechtsverletzungen.
Nun gilt der Ausnahmezustand. Das Parlament ist aufgelöst.
Sorge und Entsetzen heute über den Putsch im Westen. Die Regierung hier in Ägypten dagegen äußert sich zurückhaltend. Sie gilt als Verbündete des Militärs, ebenso wie Saudi-Arabien und die Emirate. An einem demokratischen Sudan hatten sie nie ein Interesse.
Das Oberlandesgericht München hat eine deutsche IS-Rückkehrerin zu 10 Jahren Haft verurteilt. Jennifer W. wurde unter anderem wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und Verbrechens gegen die Menschlichkeit schuldig gesprochen. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Frau tatenlos dabei zusah, wie ihr Mann im Irak eine 5-Jährige absichtlich verdursten ließ. Das Mädchen war die Tochter einer Jesidin, die das Paar als Sklavin hielt. Die Aussage von Fußballprofi Joshua Kimmich über seine Impfskepsis hat eine breite Diskussion ausgelöst. Der Spieler des FC Bayern hatte erklärt, er sei nicht gegen Corona geimpft, weil er Bedenken wegen fehlender Langzeitstudien habe. Fachleute wiesen dagegen darauf hin, dass alle zugelassenen Corona-Impfstoffe ausreichend getestet und sicher seien. Der Sprecher der Bundesregierung erinnerte an die Vorbildfunktion des Nationalspielers.
Joshua Kimmich, Nationalspieler, Triple-Gewinner, Fußballidol. In seiner Freizeit engagiert er sich für den Kampf gegen Corona, sammelt mit einer eigenen Initiative Spenden für karitative Einrichtungen wie etwa Krankenhäuser. Entsprechend groß war die Verwunderung über Kimmichs Begründung, selbst nicht geimpft zu sein.
Ja, weil ich einfach für mich persönlich noch ein paar Bedenken habe, gerade was fehlende Langzeitstudien angeht.
Die Reaktionen auf Kimmichs Äußerungen kommen heute vor allem von medizinischer Seite. Fachleute halten die Sorge vor langfristigen Impfrisiken für unbegründet.
Aber es ist eigentlich ein Missverständnis, weil was wir unter Langzeitfolgen verstehen, sind sehr seltene Nebenwirkungen, die aber direkt nach der Impfung innerhalb von wenigen Wochen auftreten. Ich kann aus wissenschaftlicher Sicht sagen, dass die Risiken der Impfung für alle Altersklassen geringer sind, als sich dem Risiko der Infektion auszusetzen.
Und dennoch, die Entscheidung für oder gegen eine Impfung ist Privatsache. Im Falle einer prominenten Person wie Kimmich kämen aber noch andere Aspekte hinzu, findet Alina Büchs vom Deutschen Ethikrat.
Das ist eine private Entscheidung, so eine Impfung. Die hat man zu respektieren und das geht auch letztlich niemandem was an. Gleichzeitig sind das Menschen, denen viele zuhören, denen viele folgen. Und da hat man eine besondere Verantwortung, darauf zu achten, dass man wirklich gut informiert, korrekt informiert und beraten ist.
Berufliche Konsequenzen hat Kimmich indes nicht zu befürchten. Die Vereine und Verbände schreiben keine Impfung vor. Für die Fans sind die Regeln dagegen oftmals strenger. In vielen Stadien, wie hier in Leverkusen, gilt auf den Rängen mittlerweile die 2G-Regel. Wer wie Kimmich nur getestet ist, kommt hier als Zuschauer nicht mehr rein. Kimmich selbst betont, er sei kein Corona-Leugner oder Impfgegner. Es sei sehr gut möglich, dass er sich doch noch impfen lasse.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 26. Oktober.
Ein Tiefausläufer überquert uns heute Nacht mit seinen Wolken und zieht morgen nach Osten ab. Von Südwesten steigt der Luftdruck dann wieder. Die Wolken aus Westen breiten sich heute Nacht Richtung Osten aus. Dabei fällt gelegentlich etwas Regen. Von den Alpen bis nach Vorpommern oft noch klar und im Südosten beginnt der Tag zum Teil freundlich, sonst mit vielen Wolken, die etwas Regen, in Küstennähe auch einzelne Gewitter bringen. Gleichzeitig wird es von Westen wieder freundlicher. Im Nordwesten heute Nacht um 10 Grad, im Südosten leichter Frost. Im östlichen Bergland morgen nur einstellige Werte, im Westen dagegen um 15 Grad. Am Mittwoch teils Nebel, teils Sonnenschein, vor allem Richtung Küsten viele Wolken, aber trocken, dabei windig. Auch in den folgenden Tagen nach Nebelauflösung oft Sonnenschein und mancherorts nähert sich die Temperatur wieder der 20-Grad-Marke.
Um 22.15 Uhr hat Karin Jöska diese Tagesthemen für Sie. Der Fall Kimmich, ist der Impfstatus von Promis reine Privatsache, und Insekten für die Ewigkeit, wie das Berliner Naturkundemuseum seine Millionensammlung digitalisiert. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.